Deutlich wird, was Fachleute schon seit Jahren wissen, viele Journalisten aber ignorieren. Die offiziellen Arbeitsmarktzahlen bezüglich der Lehrstellen sind für die jeweiligen aktuellen Diskussionen unbrauchbar, da sie nichts darüber aussagen, wie viele unbesetzte Ausbildungsplätze es tatsächlich gibt. Der Medienspiegel nennt die solchen Berichten zugrunde liegende Recherche suboptimal und bezichtigt die Verfasser alarmierender Berichte des herbstlich wiederkehrenden Gedächtnisschwunds. Etwas völlig anderes ist es, dass Jugendliche vielleicht lieber Computerprogrammierer als Bäcker werden möchten. Darüber kann man gewiss streiten, je nachdem, ob man dafür oder dagegen ist, dass es zu den Aufgaben des Staates gehört, planwirtschaftlich Kontingente für bestimmte Ausbildungszweige zu schaffen. Grundsätzlich gibt es seit dem Ende der geburtenstarken Jahrgänge genügend Ausbildungsplätze. Ob man den Wunschjob bekommt, hängt aber auch davon ab, wie mobil man ist. Auch mit den Arbeitslosenzahlen wird von Journalisten und Politikern gleichermaßen regelmäßig Schindluder getrieben. Herbert Riel-Heise, leitender Redakteur der Süddeutschen Zeitung, nahm einmal die jüngsten Arbeitslosenzahlen zum Anlass, um die dazugehörigen Schlagzeilen deutscher Zeitungen nebeneinander zu stellen. Die FAZ berichtete, wieder mehr Arbeitslose, und der Kölner Stadtanzeiger, auch im Februar mehr Arbeitslose. Nur in der Welt hieß es, im Februar weniger Arbeitslose als erwartet. Riel-Heise schrieb daraufhin, da niemand nachprüfen konnte, wie viel Arbeitslose welcher Weltredakteur aus welchem Grund erwartet hatte, war die Schlagzeile auch gar nicht nachweislich falsch. Eine bestellte Wahrheit eben, über deren möglichen Auftraggeber es 3 Tage vor der Wahl eine ganze Reihe nicht ganz abwegiger Vermutungen gab. Doch nicht nur die Berichterstattung in den Medien über Arbeitslosenzahlen ergibt kein einheitliches Bild. Auch die Zahlen selbst lassen sich ein wenig zurechtbiegen. Egal welcher Partei man persönlich den Vorzug gibt, generell gilt, wenn das Durchschnittsalter einer Gesellschaft steigt, dann steigt auch die Arbeitslosenquote. Denn ältere Arbeitnehmer sind an einer weitaus höheren Wahrscheinlichkeit arbeitslos als die Jungen. Erhöht sich die Zahl der Älteren im Vergleich zur Zahl der Jungen in einem Land, dann erhöht sich damit zwingend die Arbeitslosenquote. Die demografischen Veränderungen in Deutschland, das durchschnittliche Lebensalter steigt ja bekanntlich, werden somit ganz sicher zu einem Anwachsen der Arbeitslosenquote führen. Zwar wird die Zahl der jungen Arbeitslosen aufgrund der demografischen Entwicklungen in Zukunft abnehmen, zugleich wird jedoch die Zahl der älteren Arbeitslosen steigen. Separat davon ist die Arbeitslosenzahl zu sehen, die für Gesamtdeutschland mittelfristig von Fachleuten im Bereich von etwa 3,5 Millionen prognostiziert wird. Arbeitslosigkeit ist folglich nicht, wie häufig von Politikern und Journalisten behauptet, ein rein konjunkturelles oder strukturelles Problem. Die absoluten Zahlen der Arbeitslosigkeit sind zwar plakativ und werden je nach parteipolitischem Standpunkt stets ausgeschlachtet, die jeweilige Regierung wird einen Rückgang bei der absoluten Zahl der Arbeitslosen immer als Erfolg verkaufen, sind jedoch irreführend, denn maßgeblich ist letztlich allein die Arbeitslosenquote. Und die wird, unabhängig von der politischen Ausrichtung der kommenden Bundesregierung, mit der wachsenden Alterung der deutschen Gesellschaft zwangsläufig steigen. Wie das funktioniert, hat der Statistiker und Bestsellerautor Walter Krämer anschaulich dargestellt. Zwar meldet die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg monatlich eine exakte Zahl, aber diese Zahl ist nur scheinbar exakt, berichtet Krämer. Bei der Arbeitslosenquote werden die Arbeitslosen durch die Gesamtzahl der Erwerbstätigen geteilt. Alle Nichterwerbspersonen und aufgrund der demografischen Struktur wird es zunehmend Nichterwerbspersonen in Deutschland geben, fallen bei dieser Berechnung aus dem Nenner heraus, ebenso wie Selbstständige, Beamte und Soldaten, letztere zusammen mehr als 3 Millionen. Durch die Erweiterung des Nenners würde sich die bundesdeutsche Arbeitslosenquote auf einen Schlag verringern. Bezöge man also etwa Beamte und Soldaten in die Rechnung mit ein, hätte die praktizierende Regierung über Nacht einen sensationellen Erfolg. Krämer berichtet dazu, wie etwa in Großbritannien 1986 vorgeführt, wo ohne einen einzigen Arbeitslosen weniger die Quote über Nacht von 13,6 auf 12,2% gefallen ist. So gesehen lassen sich Angaben über Arbeitslosenquoten in verschiedenen Ländern auch nur dann miteinander vergleichen, wenn die Berechnungsgrundlagen gleich sind. Das ist jedoch nicht einmal innerhalb der Europäischen Union der Fall. und so sind Medienvergleiche über Arbeitslosenquoten in Deutschland und anderen EU-Staaten nur von sehr bedingter Aussagekraft. Dazu Krämer: Wenn man internationale Arbeitslosenquoten auf den gleichen Nenner bringt, löst sich daher mancher nationaler Erfolg in statistisches Wohlgefallen auf. In Belgien und den Niederlanden etwa steigt die Arbeitslosenquote bei dieser Rechnung nicht unerheblich an. Die bundesdeutsche Quote wie auch die französische dagegen sinkt. Wir sehen also, wie bei Wein und Käse ist auch bei Arbeitslosenquoten nicht eine Sorte wie die andere.